Und all diese Pläne sind, nachdem 2021 doch da ein Hoch von allen Bewertungs-Multiples, die man jemals messen konnte, wohl erreicht war, diese haben sich halt massiv verändert und das hat jeden in der SaaS-Welt betroffen. Wie lange reicht mein Geld noch? Wie lange ist die Runway? Wie kann ich die verlängern? Wie sollte ich mindestens auf 24 bis 36 Monate kommen mit dem Geld, was ich gerade habe? Wie können wir denn effizienter sein, Mann?
Ich glaube, dass es gerade im Growth-Bereich in SaaS-Companies in Zukunft sehr stark darauf ankommt, dass wir lernen, uns schnell an diese neuen Möglichkeiten, die es gibt, zu gewöhnen. Und klar, im Bereich Content siehst du den direkten Revenue meistens nicht. Der Effekt, der daraus entsteht, wenn wir anfangen, uns noch viel stärker mit unseren Kunden zu beschäftigen, mit ihnen zu sprechen, ist natürlich auch, wir bauen eine Community auf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, endlich mal wieder, unseres Go-To-Market-Podcasts. Hier vorm Mikrofon sitzen heute mal wieder meine Wenigkeit, Maren und
Frank, hallo.
Genau. Es ist ein bisschen her, seit man von uns gehört hat. Es sind jetzt, glaube ich, mittlerweile fast 2 Jahre vergangen. Es hat auch einen guten Grund. Der gute Grund ist mittlerweile 1,5 Jahre alt und hält uns den ganzen Tag über auf Trab, aber lässt uns mittlerweile auch so unsere Freiheiten wieder, sodass wir ab und an mal wieder Zeit finden, um ja einfach Dinge zu diskutieren, uns Projekten zu widmen, die wir leider schleifen lassen mussten, wie beispielsweise auch dieser Podcast, in dem wir gerne unsere Gedanken teilen und einen ganz kleinen Einblick in das geben, was wir am Abendbrottisch manchmal so diskutieren. Ein Thema, das uns in der letzten Zeit immer mal wieder umtreibt, aus ganz verschiedenen Perspektiven, ist das Thema der aktuellen Krise, die ja viele Unternehmen, wenn nicht sogar alle Unternehmen, momentan betrifft. Viele Unternehmen sind gerade auf Sparkurs, Marketingbudgets werden gekappt. Viele Unternehmen haben Layoffs zu verzeichnen. Die News dazu sind ja immer noch tagesaktuell und brechen nicht ab. Und natürlich machen wir uns auch immer wieder unsere Gedanken darüber aus unseren unterschiedlichen Sichtweisen. Ich gucke natürlich sehr stark aus der Growth- und Marketing-Brille auf das Ganze drauf, bin oft auch unmittelbar davon betroffen. Frank ist natürlich auch unmittelbar betroffen, weil er ist derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass trotz Krise das Unternehmen wächst. Und darum soll es heute gehen. Wir wollen heute unsere Gedanken zu dem Thema teilen und auch ein bisschen darüber sprechen, was sollte man denn machen, was sind Prioritäten und was sollte man vielleicht lassen. Frank. Was ist denn Krise?
Ja, was ist Krise? Ich glaube, für jeden was anderes. Ich glaube, es kann keiner aktuell in unserer kleinen, aber bunten SaaS-Welt sagen, dass er oder dass sie nicht von der Krise betroffen ist. Ich glaube, der kleinste gemeinsame Nenner ist, dass für alle, die irgendwo in diesem Zyklus leben, dass man von Pre-Seed, Seed, A-B, C-Series, wie auch immer die Reise aussieht, dass alle in diesem Bereich davon betroffen sind, dass Finanzierungsmöglichkeiten sich geändert haben. Also Multiples sind runtergegangen, also Umsatz zu Bewertungsmultiples, die maßgeblich davon abhängig machen, wie einfach oder schwierig ich mein Unternehmen mit der Hilfe von Venture Capital Unternehmen refinanzieren kann. Und all diese Pläne sind, nachdem 2021 doch da ein Hoch von allen Bewertungs-Multiples, die man jemals messen konnte, wohl erreicht war, diese haben sich halt massiv verändert und das hat jeden in der SaaS-Welt betroffen. Also jeder musste sich seine Refinanzierungsmöglichkeiten überlegen. Auf einmal waren Dinge wichtig wie, wie lange reicht mein Geld noch, wie lange ist die Runway, wie kann ich die verlängern, wie sollte ich mindestens auf 24 bis 36 Monate kommen mit dem Geld, was ich gerade habe, wie kann ich vielleicht sogar es schaffen, von da raus schon alleine Cashflow-positiv oder auch in anderen Effizienzstrukturen halt weiter zu wachsen, damit ich vielleicht gar kein Kapital mehr brauche. Das ist so, glaube ich, der kleinste gemeinsame Nenner, den alle betroffen haben. Und davon gibt es natürlich auch nochmal Abwandlungen und viel, viel größere Betroffenheit, wenn ich selber betroffen bin, im Sinne von, ich kann meine Produkte nicht mehr so absetzen wie vorher, meine Kundschaft ist von der Krise betroffen, mein Produkt, was ich anbiete, ist vielleicht nicht so essentiell, dass es auch in der Krise noch die gleiche Dynamik findet am Markt. Und in den Abstufungen lebt, glaube ich, jeder. Ich glaube, ich habe das Glück, dass in dem Bereich, wo ich tätig bin, wir natürlich uns unsere Effizienz angeschaut haben. Auch wir haben Fokus gesetzt auf, wie wachsen wir gesund und wie wachsen wir gut strukturiert. Wir hatten den Vorteil, dass wir das auch vorher schon eigentlich gut gemacht hatten. Von daher war eigentlich nicht so viel Anpassung nötig, weil aber auch unser Produkt Cyber Security Awareness immer noch sehr stark, vielleicht sogar noch stärker nachgefragt wird, weil natürlich auch noch andere Faktoren mit da reinspielen in der Krise, wie Kriege und ähnliche große Szenarien, die sich gerade abspielen, die uns natürlich vielleicht da ein bisschen die Karten gespielt hat, was vielleicht auch nochmal ein Thema ist, dass manche Unternehmen vielleicht sogar auch in der Krise noch profitieren können. Aber ich denke mal, im Marketing ist es auch immer noch mal ein bisschen was anderes. Wenn ich das sehe, ist es halt schon so, dass es die gesamte Revenue-Abteilung aber irgendwo getroffen hat. Also alle mussten sich irgendwie überlegen, wie können wir effizienter sein? Wie können wir denn effizienter sein, Mann?
Ja, gute Frage. Wie können wir effizienter sein? Ich kann das so ein bisschen irgendwie so aus meiner Perspektive einfach mal berichten, wie die neuesten technologischen Entwicklungen sicherlich auch in die Karten gespielt haben. Und spreche jetzt hier an der Stelle mal das Thema KI an und alles das, was da in der letzten Zeit dazugekommen ist an Tools und Hilfsmöglichkeiten. Ich glaube, dass der Zeitpunkt für diese technologischen Entwicklungen sicherlich nicht perfekter hätte sein können, weil ich selber auch aus der Praxis mittlerweile sehr viele Erfahrungswerte darüber generiert habe, wie man damit deutlich effizienter arbeiten kann im Marketing. Ich möchte das Marketing an der Stelle in den nächsten Minuten eigentlich nicht mehr so gerne Marketing nennen, weil ich bin einfach kein Freund vom Begriff Marketing als solches, weil ich damit immer noch irgendwie so eine alte Marketing-Schule verbinde und bezeichnet den gesamten Bereich, der letztlich zu Wachstum verhilft. Deswegen eigentlich gerne eher so als Growth-Bereich. Viele Unternehmen handhaben das ja unterschiedlich. Die einen sagen, Growth ist das, was Sales macht. Die anderen sagen, Growth ist das, was Marketing macht. Ich selber würde von mir selbst sagen, ich bin keine Marketing-Persona, ich bin kein Marketier, sondern ich bin irgendwie etwas in Richtung Growth-Experte. Weil ich mich gerne als jemand sehe, der Unternehmen dazu verhilft, zu wachsen, in welcher Form auch immer. Wachsen kann man ja im Sinne von Reichweite, Awareness, wachsen kann man im Sinne von, wie generiere ich Kontakte und Leads, wie mache ich, dass meine Marke bekannter wird, dass der Need nach meinem Produkt größer wird. Also alles das vereint am Ende irgendwie der Bereich Growth. Andere nennen es momentan sehr verstärkt auch Demand Gen, ne? Also alles das, was Nachfrage generiert. Genau, ich habe gerade das Thema KI schon angesprochen und Frank hat die Frage gestellt, wie kann man denn effizienter werden? Ich glaube, dass es gerade im Growth-Bereich in SaaS-Companies in Zukunft sehr stark darauf ankommt, dass wir lernen, uns schnell an diese neuen Möglichkeiten, die es gibt, zu gewöhnen und mit ihnen zu arbeiten und auch Growth-Strategien zu adaptieren, weil Tools wie ChatGPT und Midjourney und Jasper und wie sie nicht alle heißen, uns helfen können, mit weniger Ressourcen doch sehr, sehr viel zu erreichen. Damit möchte ich nicht sagen, dass wir Growth-Abteilungen in Zukunft komplett reduzieren können auf eine Person, die dann am Ende wie so ein Dirigent einfach nur verschiedene Tools orchestriert, aber schon so ein bisschen in die Richtung. Also ich denke, dass es gerade auf jeden Fall darauf ankommt, dass wir gucken, dass die Ressourcen, die wir haben, vielleicht in naher Zukunft noch nicht erweitert werden, noch nicht aufgebaut werden. Teams werden vielleicht jetzt erstmal nicht größer, also in diesem Bereich zumindest. Wir können die Teams aber schlauer machen und ihnen Hilfsmittel an die Hand geben. Und da sind tatsächlich ChatGPT mit Midjourney und Co. gerade einfach Kollegen, die ja sehr viel helfen können, effizienter zu werden und am Ende nur $20 im Monat kosten.
Das finde ich ein Mega-Thema. Also ich würde gerne auch noch ein bisschen gleich darüber reden, wie sieht es aus? Du hast gerade angesprochen, wie kann man mit weniger Ressourcen vielleicht das Gleiche erreichen oder vielleicht mit den gleichen Ressourcen dann mehr. KI gibt da anscheinend doch viel her. Du hast gerade schon ein paar Sachen angesprochen. Du hattest mir auch seinerzeit einen Link geschickt zum Vortrag von Jens Polomski auf dem Online-Marketing Rockstars, wo du gewesen bist. Ich war leider nicht da. Wo Jens, glaube ich, in kürzester Zeit eine gesamte Kampagne gebaut hat mit KI-Tools. Vielleicht kann man den Link davon auch nochmal vielleicht den Hörern vielleicht noch mit in die Shownotes, glaube ich, heißt es, ne, irgendwie reinsetzen, weil den fand ich echt krass, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich bin jetzt im Oktober auf der Artist. Und das jetzt auch, da habe ich gesehen, würde mich total freuen, vielleicht von ihm ein bisschen was direkt zu erfahren. Aber hast du da vielleicht ein paar ganz pragmatische Tipps, die du auch aus deiner Praxis irgendwie berichten kannst? Was sind so Dinge, die du als allererstes gemacht hast mit KI-Tools? So, wo hast du angesetzt? Was sind Dinge so aus der Praxis, wo du sagen kannst, das sind Tricks, die ich angesetzt habe, wo ich wirklich Ressourcen sparen könnte?
Ja, also letztlich kann man, glaube ich, die Tools in fast allen Growth-Bereichen nutzen und vor allem aber auch repetitive Aufgaben zum Teil daran auslagern. Also das ist zumindest das, wo ich praktisch gesehen sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Wenn wir alleine beispielsweise mal den sehr naheliegenden Bereich Content-Generierung nehmen, der ja in Unternehmen oft sehr, sehr viele Ressourcen irgendwie in
Absolut.
Anspruch nimmt, ne? Also ich weiß, bei euch ist das ja so, also Content ist ja ein wesentliches Standbein im Growth-Bereich oder im Marketing-Bereich bei euch. Klar, es geht natürlich am Ende darum, diese berühmte Nachfrage, den Demand zu generieren, sichtbar zu sein und sich auch irgendwie als Thought Leader zu etablieren. Es gibt ja so Aushänge-Companies wie beispielsweise Personio, die über sehr, sehr viele Jahre einfach eine unfassbare Content-Bibliothek aufgebaut haben, HubSpot gleichermaßen. Und das hat natürlich alles auch irgendwie einen Zweck, natürlich, klar, damit möglichst viele Nutzer auf diesen Content aufmerksam werden, ihn als Mehrwert sehen, ihn auch als Mehrwert konsumieren und letztlich dann dadurch sich diese Marke halt auch einfach in den Köpfen verankert und für den bestimmten Bereich dann einfach die Marke überhaupt ist. Ne? Also das kostet natürlich alles wahnsinnig viel Zeit und kostet auch insgesamt sehr, sehr viel Geld, weil es halt einfach Zeit kostet. Und um so viel Text zu generieren, Text zu schreiben, den Text am Ende auch an den richtigen Stellen zu platzieren, braucht man halt einfach sehr viel Expertise und auch sehr viel Geduld, weil Content wirkt nun mal nicht morgen. Und deswegen ist ja gerade das Thema Content-Generierung bei Unternehmen häufig halt einfach so ein Thema, was nebenher läuft, weil, Frank, du hast vorhin was gesagt, ich möchte mich darauf konzentrieren, wo ich direkten Revenue sehen kann. Klar, im Bereich Content siehst du den direkten Revenue meistens nicht, sondern erst nächstes Jahr. Spätestens, allerspätestens, wenn die SEO-Maschine dann mal anläuft oder der erste Fachbeitrag eine Studie deines Unternehmens zitiert. Also das dauert natürlich alles immer ein bisschen. Um das so ein bisschen zu beschleunigen und vielleicht dafür irgendwie am Ende nicht eine fünfköpfige Marketingabteilung oder Growth-Content-Abteilung zu brauchen, sondern das auch mit einer Person orchestrieren zu können, habe ich die Erfahrung gemacht, dass man sehr, sehr gut mit Tools wie ChatGPT und mit Journey arbeiten kann, wenn man dem Ganzen trotzdem so ein bisschen eine strategische Richtung gibt. Am Ende ist KI ja trotzdem, obwohl sie sehr clever wirkt auf uns, weil sie sehr viel weiß, trotzdem einfach nur eine Maschine. Und diese Maschine kann das tun, was sie durch Daten, die in ihr drin sind, gelernt hat. Und diese Daten wurden irgendwann mal eingefüttert. Das heißt, am Ende ist die Grenze der Maschine aber auch da, wo die Daten aufhören. Das bedeutet, gerade für das Thema Content ist es wichtig, dass wir immer noch eine Person haben, die sich darum kümmert, die dann aber am Ende viele verschiedene Tools mit einem Mal bedienen kann. Zum Beispiel, wie kann ich das machen? Dann würde ich vielleicht hingehen, mir mit Tools wie Search Metrics oder Sistrix einfach schon mal anzugucken, was sind denn relevante Keywords, die ich bedienen könnte. Vielleicht gehe ich aber auch in die Google Search Console und schaue mir an, wie kommen denn Nutzer aktuell jetzt schon auf unsere Webseite? Also wo kommt Traction her? Über welche Keywords? Diese Keywords kann ich mir exportieren und daraus würde ich mir dann quasi so eine Prioritätenliste machen. Also würde dann sagen, dieses Keyword ist wichtig für uns, das ist relativ weit oben im Funnel, dieses Keyword ist ein bisschen unwichtig, weil leitet am Ende Nutzer zu uns, die nach anderen Dingen suchen. Und dann würde ich einfach ein Ranking vergeben von 1 bis 10 und überall da, wo 10 steht, das sind am Ende dann Suchbegriffe und Keywords, die relevant sind und die würde ich dann abarbeiten, würde mir quasi eine Liste machen und würde sagen, okay, zu diesen Keywords und Suchbegriffen wollen wir jetzt Content generieren. Und dann würde ich mir mit ChatGPT ja, eine eigens customized individualisierte Prompt schreiben. Dazu gibt es sehr, sehr gute Lektüren. Es gibt auch aktuell einen sehr guten E-Learning-Kurs bei LinkedIn zum Thema, wie funktioniert eigentlich KI, und würde eine sehr umfassende, aber sehr gute und lange Prompt schreiben, die ich dann immer wieder nutzen kann. Was nicht bedeutet, dass ich nicht immer wieder adaptieren muss und auf das jeweilige Keyword anpassen muss, aber mit so einer ja, All-Over-Prompt, mit der ich einen Blogbeitrag zum Beispiel schreiben kann, habe ich dann schon mal so eine Art, ja, nennt man das, Master, den ich benutzen kann, um verschiedene Inhalte und Texte zu generieren. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe die Ergebnisse dann immer genommen, habe sie mir dann quasi auf dem Bildschirm angeschaut und habe dann angefangen, diese zu editieren und daraus dann halt quasi so eine Art ja, eigenen Beitrag zu machen. Ich hatte ja dann schon ein Gerüst, und dann habe ich angefangen, selber noch mal ein bisschen zu recherchieren, habe mir bei Google angeschaut, was sind denn andere Beiträge, die zu diesem Suchbegriff beispielsweise schon ranken, habe mir da dann Informationen rausgezogen, habe die noch in den Beitrag angepasst, habe ChatGPT gebeten, das Ganze nochmal ein bisschen ja, in unserer Sprache zu formulieren, in unserer Tonalität. Und das Ganze hat dann am Ende pro Beitrag 1,5 Stunden gedauert, sodass man dann in relativ kurzer Zeit wirklich sehr, sehr viele Beiträge generieren konnte.
Was hat's gebracht? Ich fahre jetzt dazwischen, weil das ja heißt, was hat's gebracht? Ich weiß, wenn du bei KI anfängst, kann man dich kaum noch stoppen. Erzähl mal ein bisschen, was waren die Ergebnisse? Ich glaube, weil ich habe es gesehen und ich fand es Wahnsinn.
Ja, was sind die Ergebnisse? Am Ende hat es dazu geführt, dass wir innerhalb relativ kurzer Zeit relativ viel Sichtbarkeit generieren konnten. Also es gibt ja so Tools wie Sistrix zum Beispiel, wo man den Sichtbarkeitsindex von Sistrix ausgespielt bekommt, der im Prinzip einfach nur bewertet, ja, wie hoch ranken wir und wie relevant ist der Inhalt, den wir auf unserer Seite haben. Und das ist in recht kurzer Zeit relativ hochgeschossen. Klar, natürlich kann man sich auch relativ einfach erklären, weil wir einfach in recht kurzer Zeit kontinuierlich jede Woche 2 Beiträge veröffentlicht haben. Und das nicht mit einer Marketingabteilung von 10 Personen oder Growth-Abteilung von 10 Personen, sondern im Prinzip am Ende mit einer Person. Und genau, da ist, glaube ich, halt einfach gerade eine Chance, ne? Dass ich halt sagen kann, ich bin verantwortlich für den Bereich Growth. Ich habe wenig Personal, es wird mir jetzt aber gerade auch irgendwie wahrscheinlich wenig Ressource freigegeben für die nächsten Monate, weil ist gerade alles sehr knapp. Dann sollte ich versuchen, mit den Tools, die gerade zur Verfügung stehen, für mich Workarounds zu finden und die bestmöglich zu orchestrieren, damit ich trotzdem den Output generieren kann, den ja, ich vielleicht mit 5 Leuten generiert hätte.
Danke für den doch recht umfangreichen, aber doch, glaube ich, sehr lehrreichen Ausflug in das Thema KI. Jetzt könnt ihr euch überlegen, warum wir im Vorfeld diskutiert haben, wollen wir Krise besprechen oder wollen wir KI besprechen? Und jetzt könnt ihr euch auch überlegen, wer auf welcher Seite gesessen hat. Genau, aber ich finde es auch ein Mega-Thema und ich habe natürlich auch den Einstieg gegeben und finde es auch für unseren Bereich, also wenn man den gesamten Revenue-Bereich anguckt, aber auch wenn man so ein bisschen bei Sales noch ein bisschen genauer reinzoomt, auch da gibt es viele, viele Ansätze. Ich würde aber versuchen, die Klammer Richtung Krise nochmal wieder zurückzuholen, weil das natürlich jetzt ein absolut pragmatisches Ding ist, was man im Growth-Bereich einsetzen kann, um vielleicht ressourcensparender irgendwie auf Content zu kommen. Was ich aber nochmal überlegen würde, ist, was kann man denn Sales-Abteilung, was kann man denn den Vertriebsmenschen dieser Welt raten, die jetzt vielleicht auch ein bisschen Schwierigkeiten haben? Oder auch den Führungskräften an der Stelle, wie baue ich jetzt gerade irgendwie das Thema auf? Wie kann ich mich aufstellen? Sollte ich versuchen, doch die alten Wachstumspläne irgendwie zu bedienen? Gibt es da Wege hin? Was kann ich machen? Wenn ich da auf uns schaue oder wenn ich da in meine Praxis ein bisschen reinschaue, würde ich an der aktuellen Lage, und das ist jetzt ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie weit sind wir denn? Sind wir schon irgendwie halb durch die Krise durch? Gibt andere Menschen, die sagen, jetzt im zweiten Halbjahr wird es nochmal ziemlich turbulent werden an SaaS-Märkten. Was kann ich tun? Was ich getan habe und jetzt so ein bisschen in halber Rückschau muss ich sagen, das hat uns sehr, sehr gut gedient, war zu sagen, ich versuche jetzt gerade mal keine großen Experimente. Also alles, was ich vorher gemacht habe, wo ich sage, ich bin jetzt mal mutig und ich versuche vielleicht neue Revenue-Quellen mir aufzumachen, ich versuche mal neue Märkte anzuspielen, ich versuche vielleicht Verticals mal anzugehen, haben wir alles erstmal nicht gemacht, sondern wir haben erstmal überlegt, was funktioniert für uns sehr, sehr gut und wie kann ich das wirklich maximal fokussiert machen. Und das würde ich jetzt erstmal jedem mitgeben. Vielleicht erstmal im ersten Schritt nicht der Versuchung zu erliegen, zu sagen, ach Mensch, guck mal, das, was wir hier machen, das könnte ich auch da und da und da auch noch machen. Und damit vielleicht neue Quellen auftun, sondern eher wäre zumindest mein Ansatz zu sagen, ich gucke, was gut funktioniert. Ich gucke, was bisher gut funktioniert hat. Wenn ich die Dinge noch finden kann und nicht mein Markt vielleicht wirklich nur noch schwierig zu bedienen ist, und fokussiere mich maximal darauf. Und dann kann ich auch überlegen, kann ich da vielleicht noch mehr machen? Kann ich vielleicht umschichten? Kann ich vielleicht auf gewisse Segmente gehen? Kann ich auf gewisse Verticals gehen, die immer noch gut funktionieren, weil sie vielleicht von der Krise nicht so hart getroffen worden sind? Oder wo Leute immer noch ein großen Need haben an meinen Produkten? Kann ich vielleicht auch mal überlegen, ob ich meine Produkte vielleicht noch mal anders ansetzen kann? Gibt es andere Eigenschaften, die ich an meinen Produkten habe, die vielleicht jetzt gerade mehr resonieren, die vielleicht mehr ansprechen? Und kann ich vielleicht auch mal mit meinen Produktfreunden sprechen und gucken, kann ich vielleicht Dinge anders bauen, kann ich es leichter machen, kann ich vielleicht auch mal an meinem Businessmodell ansetzen und sagen, vielleicht kann ich es Leuten gerade einfacher machen zu kaufen. Vielleicht muss man in den Situationen auch mal von den Payment Terms ein bisschen abweichen, vielleicht muss man hier ein bisschen flexibler sein, um ja, jetzt ich sag mal, auch die Motivation nicht zu verlieren, weil auch das ist natürlich was auch in der Krise ein Thema ist und gerade für mich echt ein großes Thema ist und auch noch war, die Mitarbeiter, die wir haben, die sitzen auch alle da. Die haben auch Privatkrise, die haben auch in vielen Motivationsbereichen Krise. Und wenn dann auf der Arbeit die Krise noch dazukommt und die Ziele in weite Ferne geraten, die vorher noch erreichbar schienen, dann muss ich auch damit umgehen, wenn ich nicht will, dass sozusagen ja, alle Reise ausnehmen. Oder ich habe vielleicht irgendwo, wir hatten es Gott sei Dank nicht, aber vielleicht in anderen Bereichen, ich habe Layoffs, die manchmal vielleicht auch wirklich nicht zu verhindern sind. Wie gehe ich damit um? Wie hole ich trotzdem die Mitarbeiter ab und kann denen letztendlich helfen, Motivation nicht ganz zu verlieren? Da kann ich dann Targets schrauben, da kann ich andere Dinge tun, um zu gucken, dass deine Motivation nicht völlig verloren geht. Aber wie sieht denn das mit Motivation im Growth-Bereich aus? Ich meine, du bist jetzt ja auch, wie du gerade eben auch schon gesagt hast, du hast viele Kampagnen gesehen, du hast aber auch viel selber gemacht. Wie sieht denn da Motivation aus, wenn man reihenweise Budgets gestrichen bekommt und Dinge auf einmal in weite Ferne rücken, die vorher noch relativ nah waren?
Das kommt ein bisschen darauf an, was für ein Typ man ist, würde ich sagen, ne? Die Zeiten, in denen ich mit fünfstelligen Budgets experimentiert habe, alles ausprobieren konnte, worauf ich Bock hatte und mit jeder Agentur zusammenarbeiten konnte, die mir helfen konnte und geile Ideen gebracht hat, wie das vor 3, 4 Jahren noch gewesen ist, 3, 4, 5 Jahren, die sind jetzt gerade erstmal vorbei und ich meinerseits muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen traue ich dem Ganzen hinterher, bin aber auch sehr froh, dass ich die Zeiten habe erleben dürfen, weil mir diese Jahre echt geholfen haben, ja, viele Kanäle zu verstehen. Ich glaube, ich habe jeden Kanal ausprobiert, den man im Growth-Bereich ausprobieren kann, habe Ergebnisse gesehen, habe wahnsinnig viel getestet und ich kann für mich persönlich sagen, jetzt gerade ist es okay. für jeden, der jetzt neu einsteigt, ist es, glaube ich, sicherlich eine ein bisschen schwierigere Zeit, weil man auf die Frage, können wir nicht das und das machen, häufig sicherlich die Antwort bekommt, vielleicht machen wir es doch lieber selber. Das kann frustrierend sein, jetzt momentan, kann ich mir vorstellen. Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt wieder jung und würde in den Beruf starten, fände ich das sicherlich frustrierend, je nachdem, in welchem Unternehmen ich wäre. Aber es kann auch eine Chance sein, weil das auch bedeutet, dass ich jetzt wieder mehr selber machen kann und wieder viele Dinge, die früher in Unternehmen vielleicht an Agenturen ausgelagert gewesen sind oder wo man vielleicht auf irgendwie Agenturberatungen gehört hat oder so, jetzt wieder intern gelöst werden. Und ich glaube, wenn man jetzt auf die persönlichen Karrieren von Growth-Menschen guckt, kann das aktuell auch eine Chance sein, Krise als Chance, also zumindest für die persönliche Karriere, dass man ja einfach selber ins Denken kommt, selber ins Ausprobieren kommt und da auch einfach selber Wege findet, um zu wachsen.
Du hast mir letztens einen Link geschickt von Hotel Matze. Da war Waren unsere Freunde von OpenUp, die einen relativ smarten Weg, wie ich fand, gefunden hatten. Ich glaube, es war wie ein Interview mit Jeremy Fragrance, war, glaube ich, auch das Richtige,
Korrekt.
um vielleicht für das Thema Mental Health ein bisschen zu werben.
Gute Platzierung.
OpenUp, für die, die ihn nicht kennen, schaut es mal nach, kann ich wirklich total empfehlen. Super smartes Unternehmen aus Amsterdam, die als SaaS-Plattform das Thema Mental Health und psychologische Beratung in den Mittelpunkt stellen für Mitarbeiter. Kann ich wirklich sehr empfehlen, wir nutzen es auch. Aber die haben eine Premium-Platzierung bei Hotel Matze hinkriegt, war so ein Thema, was ich wirklich so in meinem Wahrnehmungskreis noch nicht wahrgenommen hatte, noch nicht gesehen habe. Du kennst ja auch mit Spotify so ein bisschen aus und hast da auch schon Kampagnen geschaltet. Was gibt es denn vielleicht jetzt so gerade so außerhalb des normalen Mixes, den man so bespielen kann, an Dingen, wo man mal überlegen kann? Ich habe gerade gesagt, keine Experimente, aber das fand ich wiederum irgendwie so als Hypothese. Ich habe einen klaren Case, den ich als Unternehmen vertrete. Und ich finde vielleicht irgendwie eine Zielgruppe bei Spotify, die das irgendwie vielleicht mir auch abnimmt. Ich weiß, kenne ich die Ergebnisse der Kollegen da nicht, aber das fand ich irgendwie sehr smart, das zu machen. Hast du da ein paar Ideen?
Das Beispiel, was du genannt hast, ist natürlich gut. Wirklich, ich weiß nicht, ob es beabsichtigt gewesen ist, dass sie die Platzierung ausgerechnet thematisch in diesem Podcast gehabt haben, aber nichtsdestotrotz ist das sicherlich auch ein Beispiel für ein Unternehmen, das Geld hat, weil diese Platzierung sicherlich nicht günstig gewesen ist, aber thematisch voll korrekte Zielgruppe, würde ich sagen. Aber sicherlich eine Sache, die ein bisschen unterschätzt geblieben ist, glaube ich, in den letzten Jahren, aber jetzt mit OMR beispielsweise wieder stärker relevant wird, ist das ganze Thema Bewertungsplattformen mit OMR Reviews beispielsweise. Ich bin selber damit jetzt auch erst in letzter Zeit in Berührung gekommen und muss ganz ehrlich sagen, das ist sicherlich eine Sache, die man sich gerade als Software-Company auf jeden Fall mal angucken sollte. Bislang kannte man als Bewertungsplattform ja auch im deutschsprachigen Raum eher so G2 wahrscheinlich, vielleicht wenn man ein bisschen tiefer drin ist, auch noch
Terra vielleicht noch oder
Capterra,
so.
genau, Capterra oder GetApp, so, ja, also je nachdem. Aber deutsche Bewertungsplattformen gab es ja noch keine. OMR hat dann mit der Plattform OMR Reviews eine geschaffen, auch mit einer sehr smarten Idee dahinter, fand ich. Die haben nämlich gesagt, in der Corona-Krise haben uns immer wieder Leute nach Software-Tipps gefragt und weil wir die Messe nicht mehr hatten, haben wir uns gesagt, wir brauchen etwas, das irgendwie als Messe online ganzjährig funktioniert und deswegen haben wir die Bewertungsplattform ins Leben gerufen und auf OMR Reviews kann man sich quasi Bewertungen für jegliche Software anschauen, die man ja sich einfach mal irgendwie so zu Gemüte ziehen möchte. Und ich glaube, sicherlich ist das eine Sache, die man sich anschauen könnte, die vom Preisrahmen her sicherlich auch so im Mittelfeld liegt, wo man nicht Unsummen für ausgibt. Und ich glaube auch selbst in Zeiten des Budget-Cuts definitiv ein kleines Experiment fahren kann. Das Spannende an OMR Reviews finde ich persönlich, kleiner Insider-Tipp jetzt an der Stelle für alle, die damit noch nicht gearbeitet haben, wenn ich mit OMR Reviews zusammenarbeite, dort ein Profil habe und auch Premium-Partner bin, dann bekomme ich von OMR Reviews monatlich das IP-Demasking zugeschickt. Klingt jetzt hochtrabend, ist im Prinzip einfach nur eine Übersicht über die Unternehmen, die auf meinem Profil unterwegs gewesen sind. Also ich bekomme dann so eine Liste und da stehen dann die Domains drauf und auch noch ein paar andere Informationen, wie beispielsweise das LinkedIn-Profil des Unternehmens. Nicht die einzelnen Personen, datenschutzrechtlich geht das nicht, aber ich bekomme die Unternehmen zugeschickt. Und das kann ich dann, ich gucke jetzt Frank an, sehr, sehr clever zum Beispiel auch an die Kollegen im Sales wieder weitergeben, weil die können dann daraufhin beispielsweise auch Outbound machen. Ich kann mir zum Beispiel auch in dieser Liste dann angucken, welche Unternehmen, die unsere Kunden sind, waren denn zum Beispiel auf dem Profil von Wettbewerbern. Also da kann man sehr, sehr viele interessante Gedankenspiele machen mit den Informationen, die ich da bekomme, für ja, ein Budget, das nicht ausufert. Das ist zum Beispiel ein Tipp, den ich geben kann.
Ja. Bewertungsportale, Riesenthema, auch natürlich für mich. Ich finde es immer so ein kleines bisschen Schutzgelderpressung, ne? Also an der Stelle erlaube ich mir auch so einen Vergleich, um nur kurz zu sagen, dass wir natürlich auch von allen Tools oder von allen Unternehmen, die wir hier benennen, nichts kriegen. Also das ist einfach unsere direkte Einsicht. Wir machen hier für keine Werbung oder ähnliches, kriegen hier keine Kickbacks oder ähnliches. Von daher, Bewerbungsportale, auch gerade so in der Revenue-Zeit, wo immer mehr Fokus natürlich auch auf Themen wie Retention gelegt werden und Customer Success immer weiter in den Fokus kommt, auch berechtigterweise in den Fokus bekommt, weil wenn natürlich Wachstumsziele nicht mehr so erreicht werden können, wie man sie vielleicht erreichen wollte, muss ich mich natürlich noch umso mehr, ich hoffe, das hat man vorher auch getan, verstehe bei der ganzen Debatte nicht immer sozusagen diese Entweder-Oder, sondern ich hoffe immer, dass man das auch beides vorher gemacht hat, aber der Fokus verschiebt sich natürlich ein bisschen. Noch mehr auf Retention. Natürlich kann ich nur dann gute Reviews erzielen bei OMR oder G2 oder Capterra oder welche auch Plattform auch immer mir gerade wichtig ist, wenn meine Kunden dazu in der Lage sind und wenn ich Kunden habe und wenn die auch über mich sprechen wollen und wenn die auch in der Lage sind sozusagen oder auch bereit dazu sind. Kann ich immer sagen, bei Cyber Security gar nicht so einfach. Wer will schon gerne darüber sozusagen seine eigene Infrastruktur sprechen? Das ist immer so ein bisschen schwierig, die Leute dazu animieren, aber klappt trotzdem. Aber das finde ich nochmal einen echt guten Hinweis. Also generell aufs Thema Retention zu gucken, generell aufs Thema zu gucken, wie kann ich meine Kunden auch gerade jetzt noch besser bedienen, was kann ich denen geben, auch einfach, wie schaffe ich es überhaupt mal auszuwerten? Sind die happy? Kann ich mit denen sprechen? Sind das viele? Sind das wenige? Also da mal zu gucken, sowohl in den Toolstack, aber auch in die Playbooks reinzugucken. Was kann ich da noch machen? Auch da kann ich von uns erzählen, haben wir Riesensprünge gemacht und hat sich sehr, sehr gelohnt, gerade auch in Zeiten, wo Budgets auch da ein bisschen kleiner geworden sind, sich nochmal wirklich mehr darum zu kümmern, was ist das Essentielle.
Ja, das ist definitiv ein guter Punkt und sicherlich auch ein Tipp, den ich gerne auch für den Growth-Bereich nochmal mitgebe. Wir haben da einfach eine riesengroße Datenbank, wenn wir an unsere Kunden rangehen. Und wenn wir uns aus dem Growth-Bereich heraus mal so ein bisschen auf die Customer Success-Schiene bewegen und mit denen sprechen, uns O-Töne von denen besorgen, sie vielleicht irgendwie mal vors Podcast-Mikrofon holen, sie berichten lassen, auch mal auf der Tonspur, nicht nur in einem kurzen Bewertungszitat, wie sie unser Tool nutzen, wie es ihnen gerade geht. Einfach eine Möglichkeit, wahnsinnig guten Content zu generieren. Und der Effekt, der daraus entsteht, wenn wir anfangen, uns noch viel stärker mit unseren Kunden zu beschäftigen, mit ihnen zu sprechen, ist natürlich auch, wir bauen eine Community auf. Und das ist in Zeiten wie diesen sicherlich noch viel wichtiger, wenn man mal an das Flywheel-Modell denkt, ne? Also Kunden sind am Ende das, was auch unser Business irgendwie am Laufen halten, weil wenn die anfangen, darüber zu sprechen, dass sie gute Erfahrungen mit uns gemacht haben, dann ist das sehr, sehr effektiv. Und ich glaube, auch das ist aktuell eine Aufgabe von Growth, dass wir anfangen, stärker uns auf diese Community zu kommunizieren und nicht einfach nur ja, Content rauszuhauen in einer Art Einbahnstraße, sondern dass wir versuchen, irgendwie daraus eine Two-Way-Street zu machen, Kommunikation entstehen zu lassen und daraus dann am Ende auch ja, so eine Art Gemeinschaft irgendwie zu bauen, die sich vielleicht dann auch mal offline trifft. Ich denke, Events werden sehr, sehr viel wichtiger jetzt in Zukunft. Was ich irgendwie auch toll finde, weil das bedeutet, dass sich so diese ganze, die ganze Klaviatur des Growth-Bereichs nochmal verändert. Die Growth-Manager und Performance-Manager, die jetzt jahrelang irgendwie vor Tools gesessen haben und irgendwelche Hacks gebaut haben. Die werden sich jetzt auch damit abfinden müssen, dass wir sehr viel stärker auch vor Ort mit Kunden sprechen müssen, mit unserer Community sprechen müssen. Und ja, ich denke, das ist auch ein Kanal, der jetzt mehr denn je wichtig wird.
Das nehme ich nochmal auf kann sagen, dass auch für uns, also auch wenn wir uns Kanäle angucken, wo für uns gute Kundeninteraktion rauskommt oder wo wir Interessenten treffen, dann ist auch der Eventbereich für uns ein absolut essentieller Bereich geworden. War es wahrscheinlich so ein bisschen immer schon, aber jetzt auch Post-Corona-Zeit, wo man sich gerne mal wieder trifft. Man ist ja manchmal verwundert, wenn man wieder auf ein Event geht, dass alle Regularien, die vor ein, zwei Jahren noch für uns wieder völlig Usus waren, alle wieder aufgehoben wurden. Aber auch da für uns oder auch für mich persönlich, Event das Ding, was sozusagen eine Renaissance erlebt hat und was wirklich mit sehr, sehr viel Macht zurückgekommen ist. Und was für mich auch in der Tat eine sehr, sehr spannende Geschichte ist, weil ich halt sofort mit Leuten reden kann und weil ich unmittelbar in den Austausch komme. Das kann ich vielleicht bei einem Webinar auch, und das kann ich vielleicht auch bei digitalen Formaten, aber nicht so genau, wie ich es halt in einem Event-Format machen kann, wo ich direkt Feedback aufnehmen kann, wo ich Leuten mein Produkt zeigen kann, wo ich auch Fragen stellen kann, wo ich Interaktion habe. Und vielleicht versuchen wir so ein bisschen langsam so die Klammer zu schließen. Finde das über diesen Eventbereich ganz gut. Für mich ist die Frage, wo geht es jetzt hin? Ne? Was sind so die nächsten Dinge, die für uns anstehen? Events für uns, ich freue mich gerade total. Die Digital X steht jetzt vor der Tür in Köln. Da werde ich mal wieder verproben können. Bin schon gespannt, wie das laufen wird. Viele Events stehen dieses Jahr auch noch an. Bin gespannt, was das zweite Halbjahr beim Thema Event noch bringen wird.
Da möchte ich ganz kurz noch mal reingrätschen, bevor der Frank die Klammer schließt. Wenn wir hier von Events sprechen, dann klingt das, finde ich, immer so riesig. Du hast jetzt auch schon die Digital X angesprochen, was ja auch ein Riesen-Event ist. Events müssen nicht immer riesig sein.
Stimmt.
An der Stelle auch noch mal, ne, so ein bisschen aus der Growth-Perspektive und ich glaube auch aus der Sales-Perspektive. Ein Event muss nicht eine riesige Konferenz mit 1000 Besuchern sein. Ein Event kann auch ein Stammtisch-Event sein
Stimmt.
oder eine Roadshow, bei der man irgendwie sagt, wir organisieren an zentralen Standorten innerhalb von Deutschland oder auch im Dachraum oder wo auch immer eure Kunden am Ende sitzen, Stammtisch-Events, wo sich einfach nur die Community trifft. Weil in eurem Fall sind es dann vielleicht irgendwie die CISOs und Information Security-Verantwortlichen dieser Welt, die vielleicht bislang noch keine Lobby hatten und auch noch keinen Information Security-Stammtisch. Wo man jetzt mal sagen konnte, alle Information Security Officers aus Augsburg sitzen mal an einem Tisch, wenn es da viele gibt. Das ist ja ein riesengroßer Mehrwert für die Zielgruppe und für euch auch, weil ihr kommt direkt irgendwie mit denen ins Gespräch und dafür muss man daraus am Ende auch kein Pitch-Event machen und da vorne sich hinstellen und irgendwie da das Produkt präsentieren, sondern man kann sich auch irgendwie sagen, wir laden jemanden ein, der spricht zu einem bestimmten Thema oder wir lassen jemanden aus dem Team was erzählen, der gerade irgendwie eine coole Story erlebt hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Events müssen nicht riesig sein. Events können auch an einem Stammtisch stattfinden.
Das stimmt absolut. Und auch große Events sind nie das eine Riesen-Event, sondern immer kleine Gespräche, einzelne Gespräche, die man an irgendeiner Ecke führt, die man an irgendeiner Stelle führt. Ich freue mich jetzt auf mehrere Events, die kommen, wo ich dabei bin. Auch freue ich mich schon sehr auf den Artist Summit, wo man sich ein bisschen unter Gleichgesinnten auch austauschen kann im Oktober. Auch das ein kleineres Event, sicherlich, wenn ich es jetzt mit der Digital X vergleiche. Wenn ich wiederum auf SaaS gucke, ist es aus meiner Sicht irgendwie das Event jetzt geworden, auf dem man sein will. Also Events könnte ich jetzt viel darüber erzählen, finde es gerade jetzt auch, um die Klammer zu schließen, so Richtung Krise, das Ding, was ich jetzt jedem Vertriebsmenschen auch nochmal mitgeben würde, schau, welche Events du machen kannst, kannst du selber was machen, kannst dann deine Kunden einladen, findet irgendwas statt. Geh auch mal auf eine Messe, die vielleicht irgendwie in deiner Branche irgendwie relevant ist, auch wenn es jetzt nicht sozusagen mit deiner Technologie zu tun hat, und versuche in Gespräche reinzukommen, weil das ist das Essentielle, was du haben willst.
Gut, alles nochmal zusammengefasst, ganz kurz. Wir stecken in der Krise, aber es gibt Wege und genau, von denen haben wir jetzt ein paar mal nur so im kleinsten Detail angesprochen. Wir haben über KI gesprochen, wie man damit effizienter sein kann, dass Effizienz jetzt gerade einfach ein großes Thema ist. Wir haben über Community-Aufbau gesprochen, wir haben über Events gesprochen, ja, darüber gesprochen, dass wir uns ja nicht demotivieren lassen sollten, sondern weitermachen. Genau, und das machen wir jetzt auch. Vielleicht in naher Zukunft noch ein bisschen unregelmäßiger, aber wir lassen wieder von uns hören und freuen uns auf Feedback. Gebt uns gerne Feedback durch. Ihr findet uns beide überall, eigentlich, auf LinkedIn vor allem. Und wir freuen uns, von euch zu hören.
Macht's gut. Ciao, ciao.